Tag und herzlich willkommen zu Die Tierklinik, der Podcast für Veterinärmedizin aus Düsseldorf. Mein Name ist Hans Onkelbach, ich bin der Moderator hier. Wie immer dabei Dr. Max Kraus, der Chef der Tierklinik Düsseldorf. Max, wir haben heute einen besonderen Gast. Erstmal guten Tag und stell doch bitte mal unseren Gast vor.
Ja, hallo, ich bin ganz glücklich. Heute schlagen wir, wie du es immer so schön sagst, eine Brücke zur Humanmedizin. Und da ist kein geringerer als Professor Ingo Aldinger bei uns. Proktologe, hat auch einen Podcast, also Arsch voll Wissen. Also zudem, also wir puppen unseren Podcast heute mit Wissen auf. Und ja, Ingo, ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und Ingo hat eine proktologische Praxis in Düsseldorf, mitten in der Stadt auf der Shadowarkade. Und ja, und ich denke, die nächsten Minuten werden wir uns mal um die andere Seite des Körpers kümmern. Hans, fallen dir da auf den Anhieb jetzt Fragen ein?
Ja, mehr als wir in einer Stunde besprechen können. Das Schöne ist, ich kenne euch beide jetzt schon länger. Und ich habe mit Ingo Aldinger neulich nochmal geredet über sein Thema Proktologie. Und der meines Erachtens ein wichtiger Satz ist, es ist jeder betroffen. Kein Mensch hat nichts damit zu tun, was du machst, Ingo.
Das ist tatsächlich so. Es hat nicht jeder Beschwerden im proktologischen Bereich. Es hat nicht jeder Hämorrhoidenbeschwerden. Nicht jeder muss da mal operiert werden. Natürlich nicht. Aber spätestens, wenn das Thema Darmspiegelung kommt, zur Vorsorge ab 50 sollte man ja eine Vorsorge-Darmspiegelung machen, dann ist tatsächlich jeder Mensch, Männer wie Frauen, gute wie schlechte Menschen betroffen, weil kann jeden treffen, dass man Darmpolypen bekommt. Die Vorsorge ist definitiv wichtig, aber auch Beschwerden im Bereich der Proktologie, also Hämorrhoidenbeschwerden, konkret Blut im Stuhl oder ein Fremdkörpergefühl oder Juckreiz. Das haben geschätzt etwa 15 Millionen Menschen in Deutschland. Man geht davon aus, dass bis zu einem Drittel der Bevölkerung im Lauf ihres Lebens Beschwerden bekommen, die einen Besuch beim Proktologen rechtfertigen. Mhm. Und das Besondere daran ist, dass die meisten Menschen das natürlich nicht möchten. Man geht ja nicht so gern zum Proktologen. Frauen gehen zum Frauenarzt, gehen mit ihren Kindern zum Kinderarzt, Männer gehen irgendwann zum Urologen, wenn sie nicht mehr richtig pinkeln können, aber so Proktologen, das ist so eine Randgruppe, da wissen viele gar nicht, dass es die überhaupt gibt. Und wenn sie wissen, dass es Proktologen gibt, dann vermeiden viele Menschen den Besuch beim Proktologen dann doch sehr, sehr lange, weil es eben doch sehr viele Gerüchte gibt, wie unangenehm das ist und sich die wenigsten Menschen natürlich freiwillig gern den After untersuchen lassen. Und deswegen sehe ich viele Patienten tatsächlich in einem fortgeschrittenen Stadium ihrer Erkrankung.
Erst zu dir kommen.
Da, weil die erst viel zu spät kommen und man geht halt nicht zum Proktologen mal schnell vorbei und sagt, ach, ich habe gestern mal Beschwerden gehabt, wollte mal gucken lassen, sowas passiert ja nicht.
Du arbeitest ja mit deinem Podcast Arsch voll Wissen, schöner Titel, aber daran. Jetzt schlagen wir mal den Bogen zu deinem Fachgebiet, Max. Auch Tiere haben ein Verdauungssystem, also Hunde, Katzen haben einen Darm.
Genau.
Wie sieht das da aus? Gibt es da vergleichbare Problematiken? Also eben viel das Stichwort Hämorrhoide zum Beispiel.
Wir haben vergleichbare Dinge. Bei uns natürlich eher so, muss man ehrlicherweise sagen, dass wir erst die Spätfolgen kriegen. Ne, weil bei uns der Patient wird erst vorgestellt, wenn er Blut im Stuhl hat, wenn er beim Stuhlgang irgendwas rauspresst, also wenn ein Polyp sichtbar wird. Es ist immer angeraten, das sagen wir auch, dass man ab einem gewissen Alter Routineuntersuchungen macht. Aber da muss man natürlich auch sagen, wir kommen, wenn wir einen Ultraschall machen, können wir eigentlich das Rektum, also den Enddarm, gar nicht so darstellen, weil er halt in der Beckenhöhle drin ist. Das heißt, wir brauchen da die Schnittbildgebung oder halt die Gastroskopie, Koloskopie, Rektokoloskopie und diverse Sachen zu sehen. Und das ist in der Tiermedizin das Problem, dass wir dafür immer eine Narkose brauchen. Und das schreckt natürlich die Patientenbesitzer ab, weil die sagen, ist es das wert, einen gesunden, vermeintlich hat der Patient für die gar nichts, das zu machen. Aber da würden wir sicherlich, deswegen gibt es bei uns nicht diese Zahl, dass wir sagen können, es gibt so und so viele des Patienten, der Patientenpopulation haben diese Erkrankungen, weil wir natürlich eine Graustufe haben, die wir einfach übersehen, weil es nicht untersucht wird, weil wir da zu wenige Patienten zum jetzigen Zeitpunkt haben, die sagen, die lassen prophylaktisch diese Untersuchung machen.
Gibt es denn Daten dazu, wie viele gerade Hunde zum Beispiel Darmpolypen bekommen oder auch sogar Darmkrebs?
Genau, das ist ja beim Polypen ist ja immer so das erste Stadium. Ich denke, das ist in der Humanmedizin ja auch so. Vom Polypen entwickelt sich es dann weiter. Da gibt es, klar, haben wir da Zahlen, Fallzahlen. Aber ich denke, unsere Graustufe ist natürlich sehr groß, weil wir einfach viele übersehen, die wir im Stadium des Polypen schon relativ leicht mit einer Stanze entfernen hätten können, mit einem Laser entfernen können, wo es dann, wenn die zu uns kommen, eventuell sogar mit einer Lymphknotenmetastase natürlich ganz andere Geschütze auffahren müssen.
Aber es gibt keine Hunderasse zum Beispiel, von der du sagen würdest, da ist das Risiko, dass sich Polypen bilden, doch deutlich erhöht, wie es ja Hunderassen gibt, die prädestiniert für bestimmte Erkrankungen, Pankreasinsuffizienzen, andere Verdauungserkrankungen sind. Du würdest nicht sagen, wenn ich jetzt einen deutschen Schäferhund habe oder einen Podenco oder einen Spitz, dann müsste ich mit dem eigentlich, wenn der 12 wird, dann auch mal zur Darmspiegelung, um sicherzustellen, dass keine Polypen da sind.
Du hast einen deutschen Schäferhund angesprochen, der hat natürlich gerade im Perinalbereich, haben wir da andere Probleme bei denen. Aber für die Polypen gibt es jetzt da nicht die Rasse. Aber deutsche Schäferhund hast du angesprochen, schäferhundartige Hunde haben natürlich die Fisteln, die analen Fisteln.
Haben die mehr Fisteln als andere Rassen?
Ja, das sind die sind prädisponiert dafür. Wenn du den Schäferhund hast, ist natürlich, ich als Chirurg sehe die jetzt nicht ganz so oft, weil die natürlich mittlerweile über die Dermatologie, über die Internistik aufgearbeitet werden. Vor Dekaden, noch vor meiner Zeit, war das halt ein chirurgisches Thema, weil man dann gesagt hat, die ganzen Fisteln am Anus, also Fisteln sind wie für die nicht-medizinischen Leute wie so Einwucherungen, oder wie kann ich es besser sagen?
So Gänge, also Gänge. In der Normalmedizin sind es Gänge, wie so kleine Maulwurfsgänge, die durchs Gewebe gegraben werden von Bakterien, relativ oberflächlich am After, die aber doch den Schließmuskel auch immer mit betreffen.
Genau, das und ist bei Tieren auch so.
Und genau, das war in der Historie, früher war das ein chirurgisches Problem, weil man die dann einfach radikal weggeschnitten hat. Hat nichts gebracht. Deswegen wird es heute nicht mehr chirurgisch gemacht, sondern wird internistisch, dermatologisch aufgearbeitet in der Tiermedizin.
Klammer auf, das ist bei Menschen anders. Da ist die Operation in der Regel doch immer noch das, was am besten hilft.
Bei der anderen,
Klammer zu.
Okay. Also wir machen es eigentlich mit Cyclosporin. Früher hat man auch noch ein Ketoconazol dazugegeben. Das ist also ein Antipilzmittel und das hat man nur deswegen gemacht, um die Cyclosporin-Dosis zu reduzieren.
Und die Fisteln heilen dann vollständig ab?
Die heilen dann vollständig ab. Und wie gesagt, und heutzutage, wo das Cyclosporin erschwinglicher ist, wird es nicht mehr gemacht, weil es wird das Ketoconazol, das Antimykotikum, wird auch in der Leber über diesen Pfad P460 abgebaut, über dieses Enzym. Und dadurch konnte man halt einfach die Dosis des Cyclosporins reduzieren, hat man den gleichen Effekt gehabt.
Ingo, du hast gerade gesagt, Fisteln, das sind da Bakterien, sind da aktiv? Oder
eine Fistel ist in der Humanmedizin definiert als ein Gang, der vom After innen durch das Gewebe bis zu einer zweiten Öffnung nach außen geht. Das heißt, man sieht außen ein Loch in der Haut um den After rum.
Ja.
Und wenn man dieses Loch verfolgt, also praktisch einsteigt in den Tunnel, wenn man da durchkrabbeln könnte, würde man innen im After rauskommen. Und diese Verbindung ist nicht konservativ, nicht ohne Operation heilbar bei Menschen. Das muss auf jeden Fall operiert werden.
Wie entstehen die?
Die entstehen wahrscheinlich durch eine Entzündung von sogenannten Proktoideal-Drüsen. Die haben Tiere auch, Hunde, Katzen haben die, auch wenn ich richtig informiert bin, da sind die ja noch funktionsfähig, bei Menschen nicht, da sind die zurückgebildet. Aber die sind immer noch angelegt und die sind in der Übergangszone der Analhaut zur Enddarmschleimhaut. Also im Bereich da, wo der Schließmuskel ist, da ist so eine Übergangszone und da sind ganz viele von diesen kleinen Drüsen angelegt und die können sich entzünden. Und es weiß kein Mensch, warum dann diese Entzündung sich nicht einfach nach innen, also in den Darm entleert, sondern warum sich die Bakterien die Mühe machen, dann wirklich einen Gang zu graben, der mehrere Zentimeter lang sein kann, durch den Schließmuskel, durchs Fettgewebe, bis zur Haut, wo sie häufig nicht durchkommen. Deswegen bilden sich Abszesse. Dann stehen diese sehr schmerzhaften Beulen am After, wo Eiter drin ist. Aber der Eiter entsteht eben nicht aus sich selbst, sondern entsteht, weil vorher eine Fistel da war. Und dann muss sich natürlich erstmal den Eiter entfernen. Das ist bei Menschen nicht anders wie bei Tieren. Wenn irgendwo Eiter ist, muss der natürlich weg. Und bei Menschen muss aber die Fistel, die dazu führt, dass so Eiter sich bildet, auf jeden Fall operativ entfernt werden.
Mir fällt in dem Zusammenhang das Stichwort Analdrüse ein. Geht das in die Richtung oder ist das was ganz anderes?
Nee, also das war auch oft die Frage in der Tiermedizin. Wir wissen es auch nicht genau bis dato. Es gibt Vermutungen über die perinalen Fisteln, aber man geht auch davon aus, dass es auch von den Analbeuteln eine Problematik mit daherrührt.
Weil die werden ja bei manchen Hunderassen, müssen die regelmäßig ausgedrückt werden oder entleert werden und das stinkt furchtbar.
Genau, das ist eine Ansammlung, das ist eine Ausstülpung, die Analbeutel. Wenn die nur ausgedrückt werden können, ist es kein Problem, aber wir haben dann natürlich auch eine Analbeutelentzündung oder wir können auch eine Absidierung der Analbeutel haben. Und dann, wenn es da zu Rezidiven, also zu wiederkehrenden Analbeutelentzündungen, / Analbeutelabszessen kommt, raten wir auch an, die Analbeutel zu entfernen.
Mhm.
Weil es natürlich für das Tier unangenehm ist, wenn es immer wieder in dem Analbereich, im Perianalbereich Abszesse bildet, wie Ingo ja schon gesagt hat, dann ist das etwas, was wir operieren. Anders als jetzt die Perianalfisteln.
Ingo hatte eben das Stichwort Hämorrhoide erwähnt. Und durch Ingo habe ich gelernt, Hämorrhoide ist keine Krankheit. Jeder Mensch hat diese besondere Art
so ist
der
es.
Ader. So. Und die können sich halt verändern, dann wird es unangenehm. Haben Hunde oder Katzen sowas auch im Bereich des Schließmuskels?
Als solches per Definitionem die Hämorrhoiden, jein, würde ich sagen. Also wir haben natürlich auch kleine Veränderungen und da kann es auch zu Rissen kommen. Das ist da, aber das ist meistens dann in der Tiermedizin tumoröser Ursache. Dass es Polypen sind, die anfangen zu bluten. Das ist wirklich, weil wenn ich mich recht entsinne, du korrigierst mich, sind ja Hämorrhoiden eigentlich wie kleine Ausstülpungen mit Blutgefäßen, die dann platzen, oder?
Hämorrhoiden sind Teil der Darmschleimhaut und die Schleimhaut ist ja mit der Darmwand fest verwachsen. Die Darmwand im ganzen Darm besteht ja aus unterschiedlichen Schichten, Bindegewebsschicht, Muskelschicht. Ja. Innen ist die Schleimhaut eine ganz glatte, spiegelnde Schicht, die eben Schleim produziert, damit der Stuhlgang auch gut durchrutscht. Und am Ende des Darms, also im Enddarm, wo der Schließmuskel ist, bevor es nach draußen geht, da endet die Schleimhaut mit so leicht wulstförmigen Vergrößerungen der Schleimhaut. Das sind so Schwellkörper, da gibt es 3 Stück davon, die legen sich gegenüber wie beim Mercedes-Stern. Und die können sehr, sehr viel Blut aufnehmen. Und weil die Blut aufnehmen können und sich dann gegeneinander pressen, führen die dazu, dass der After richtig abdichtet. Ah. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Menschen anders ist als bei Hunden und Katzen, weil bei Menschen der Enddarm ja der Schwerkraft folgend von oben in Richtung Erdmittelpunkt liegt. Und bei Hunden und Katzen liegt er eher horizontal. Genau. Das heißt, die Aufgabe des Schließmuskels, des Enddarms, ist natürlich funktionell. Also die Aufgabe ist dieselbe, den Stuhl drin zu halten und erst auf Kommando rauszulassen. Aber der Aufbau dieses Funktionsapparats, stelle ich mir vor, ist bei Hunden und Katzen sicherlich deutlich anders als bei Menschen.
Wie ist es, wenn man jetzt im Schließmuskelbereich chirurgische Intervention macht? Wie viel kann man in der Humanmedizin vom Schließmuskel wegnehmen?
Es gibt Disclaimer, wirklich ganz, ganz vorsichtig und grob formuliert, sagt man, wenn man die Hälfte des Schließmuskels entfernt, dann wird die Funktion hinterher noch gut sein. Aber das kann man natürlich nicht pauschalisieren, weil der Schließmuskel ist bei Menschen zum Rücken hin. Da gibt's die sogenannte Puborectalis-Schlinge. Das ist ein Muskel, der sich vom Becken, vom Schambein um den Enddarm rumschlingt und der relativ kräftig ist, der aber nur auf einer Seite, also unten zum Rücken hin vorbeiläuft und den Schließmuskel an der Stelle sehr, sehr dick macht. Nach oben hin gibt's den Muskel nicht. Da ist nur der normale Schließmuskel und der ist bei 30-jährigen Männern natürlich sehr viel kräftiger als bei 80-jährigen Frauen. Frauen haben sowieso einen schwächeren Schließmuskel, ist einfach weniger Muskelmasse da. Und nach oben hin, nach vorne zum Damm, zur Scheide hin, kann der, gerade bei einer älteren Frau, kann der Schließmuskel so schwach sein, dass schon durch Trennung von wenigen Fasern des Schließmuskels zu einer Inkontinenz führen würden, also zu einem unwillkürlichen Verlust des Stuhlgangs. Deswegen muss man das natürlich sehr, sehr individuell und vorsichtig entscheiden, ob man wirklich mal großzügig einen Teil des Schließmuskels auch durchtrennen kann, was häufig geht, aber bei vielen Menschen einfach nicht geht, weil dann die Gefahr einer folgenden Funktionsverlusts des Schließmuskels einfach viel zu groß ist.
Ja, aber das ist, also von der Anatomie ist es in der Tiermedizin ein bisschen anders.
Da macht man sich ja keine Gedanken. Klar, ein Hund ist es waagerecht und beim Menschen, na logisch. Ja.
Aber wir sagen auch, dass wir eigentlich bis 50% des Schließmuskels entfernen können, ohne eine permanente Inkontinenz zu kriegen. Also temporär ja, direkt postoperativem.
Und das ist unvermeidbar natürlich, wenn eine Wunde da ist, dann kann das schon mal sein. Aber was macht ihr für eine Wundreinigung, wenn ihr wirklich was operiert am After, wenn ihr offene Wunden zurücklässt? Gerade bei Hunden, darf der Hund die Wunde sauber lecken?
Nein, das ist ein absolutes No-Go. Das war früher immer gesagt, die Zunge sei heilbar. Das ist, sie kriegen alle einen Halskragen und einen Leckschutz.
Okay.
Und wir machen es einfach so, wir haben da Primisan beispielsweise, mit dem wir das dann waschen, das ist ein chlorhaltige, was auch ein bisschen antibakteriell wirkt. Gibt es auch oder ganz normale Nazel, dass wir das halt lauwarm haben, dass es halt angenehm fürs Tier ist. Das ist halt natürlich der Stuhl, der teilweise da hängen bleibt. Wir versuchen, wenn es irgendwie geht, alles intradermal zu nähen, dass wir halt nicht die Fäden haben, da wo es hängen bleibt. Mhm. Aber klar, das bleibt, in der Region ist es halt immer verschmutzt, aber dann halt vorsichtig sauber machen. Und das Wichtigste ist gerade bei Katzen ist ein Leckschutz, weil man muss sich so vorstellen, die Katzenzunge hat ja wie so kleine Widerhaken.
Die sind ganz rau, ja.
Und ganz rau. Und die zieht, auch wenn wir es intradermal, intrakutan nähen, die zieht uns alles kaputt.
Das ist bei uns tatsächlich ganz ähnlich. Auch wir empfehlen unseren Patienten, die Wunden nicht mit der Zunge zu reinigen.
Das ist aber nett.
Ja.
Oder reinigen zu lassen.
Ja.
Ja gut, das ist ja...
Kopfkino machen wir vielleicht im nächsten Podcast.
Ja. Aber das, ich stelle mir das anatomisch eigentlich recht interessant vor, weil der Hund, der kriegt das ja hin. Man sagt ja auch, warum leckt sich ein Hund die Eier? Aber das kann, ne?
Ja. Aber, den Schatz kenne ich auch.
Ja, aber also anatomisch ist das bei Menschen, kann ich mir schwer vorstellen. Ja,
aber ich habe mal im Zirkus Leute gesehen, bei denen, glaube ich, die würden es hinkriegen. Mhm. Die wirklich so sich verdrehen konnten.
Okay, jetzt ist
das
Kopfkino,
aber komm, jetzt
ne?
wollen wir, ja. wir schweifen ab.
Aber einig sind wir uns, dass eine Wundreinigung natürlich extrem wichtig ist. Wir legen auch sehr, sehr viel Wert bei unseren Patienten auf eine intensive Wundreinigung. Das ist sicherlich auch ein Alleinstellungsmerkmal der Proktologen, die in den Praxen sind, weil die Patienten, die ja immer wieder kommen nach der Operation, wir sehen die ja so lange, bis die Wunde verheilt ist. Das ist anders, wenn Patienten in der Klinik operiert werden, da werden die nach Hause geschickt und in der Regel, und weil die gar keine Möglichkeit haben, die Patienten nachzubetreuen, und wird gesagt, ja, duschen Sie es irgendwie aus, und der Hausarzt kümmert sich dann, und der Hausarzt sagt dann, Entschuldigung, was soll ich da jetzt machen? Weil natürlich ein Hausarzt in der Regel, wenn er keine chirurgische Ausbildung hat, nicht viel Erfahrung hat mit der Versorgung proktologischer Wunden. Und das ist für uns extrem wichtiger Faktor für den Erfolg der Operation, für eine schnelle, schmerzarme Wundheilung, dass eine extrem intensive Wundreinigung durchgeführt wird.
Das heißt, ich gehe als Betroffener mit dem Finger, den ich vorher sauber mache, mit einer Salbe oder mit einer Seifen da rein und mache es sauber.
Richtig, abhängig von der Operation. Wir hinterlassen sehr häufig offene Wunden bei Operationen, zum Beispiel nach Hämorrhoidenoperationen. Wenn Hämorrhoiden entfernt werden müssen, bleibt die Wunde offen. Bei Fisteln, zumindest wenn die oberflächlich genug sind, bleibt die Wunde offen. Der Max hat erzählt, dass die häufig Wunden auch zunähen. Das machen wir in manchen Fällen auch, aber in wenigen Fällen, weil die Infektionsgefahr einfach extrem groß ist. Mhm. Weil wir natürlich das Gebiet nicht sauber kriegen. Das ist nicht steril, das ist nicht machbar. Und deswegen heilen die Wunden meistens sehr viel besser, wenn wir die nicht vernähen, sondern offen lassen und dann eine entsprechend aufwendige Wundversorgung machen, damit die Wunde gut und sauber zuheilt. Aber das Ergebnis ist häufig viel besser, als wenn ich versuche, die Wunde zu vernähen und sie sich dann entzündet und nicht zuheilt. Dann kann es noch schlimmer sein als vorher.
Aber bei deinen Patienten, Max, das heißt, der Eigentümer des Hundes oder der Katze muss dann selber ran und muss das
ja, also
da...
Das ist ja, also ich denke, wir müssen immer schauen, was wir jetzt operieren. Also wenn wir jetzt wirklich nur die Schleime oder also nur die Mukosa wegnehmen, dann lassen wir es auch offen, dann geht es, dann wird diese Mukosa heilen. Wenn wir jetzt aber Full Sickness Eingriffe machen, dass wir also den ganzen Darm, Teil des Darmes rausnehmen, dass wir uns wirklich noch im Rektum, im Kolon befinden, dann kommen wir um eine Naht gar nicht drum herum.
Das ist bei uns natürlich genauso. Wenn wirklich eine Darmwand-Operation gemacht wird, also Darmwand entfernt wird, dann muss natürlich genäht werden und das heilt dann auch tatsächlich. Ja. Da wird der Darm auch nicht mehr so intensiv vorbereitet, wie das früher mal üblich war, als ich angefangen habe. Vor inzwischen bedauerlicherweise mehreren Jahrzehnten, da mussten wir ja noch literweise wie von einer Darmspiegelung den Darm sauber spülen, durfte eine Woche lang hinterher nichts essen, nur Schleimsuppe, das war ja ganz furchtbar. Das macht man ja gar nicht mehr, sondern inzwischen versucht man das ja so zu machen, dass der Darm gar nicht merkt, dass er operiert wurde. Das heißt, die Patienten dürfen bis kurz vor der Darmoperation essen und dürfen sofort nach der Darmoperation weiter essen. Und das ist für die Wundheilung tatsächlich besser, als zu versuchen, den Darm möglichst sauber zu halten oder mit möglichst wenig Stuhl in Verbindung zu bringen.
Ja, aber wenn ich nach so einer Darm-OP sofort wieder normal esse und dann kommt der Stuhl durch, das ist doch Druck und da ist da eine offene Wunde. Und
nein, die ist ja nicht offen.
Die ist ja geschlossen.
Die wird entweder vernäht, also wir reden jetzt nicht von einer Hämorrhoidenoperation, von einer Darmoperation. Ach so, wenn der Darmabschnitt entfernt wird, zum Beispiel großer Polyp oder Krebserkrankung, dann müssen ja die zwei verbleibenden Darmabschnitte wieder miteinander vernäht werden. Das wird in der Humanmedizin häufig mit Klammernahtgeräten gemacht. Das heißt, mit kleinen Metallklemmerchen wird die Darmwand wieder miteinander verbunden. Oder es wird genäht, wie es früher üblich war. Und es wird dann so genäht, dass die Darmwand so stabil miteinander verbunden ist, dass da auch über diese Nahtstuhl drüber laufen kann, ohne dass da ein Unglück passiert.
Und wenn da am Ende was gemacht wird, am Anus irgendwo, kann ich trotzdem wieder essen und das geht da durch und macht nichts kaputt, jetzt mal laienhaft gesagt.
Absolut. Essen dürfen unsere Patienten, egal welche Operation, wir machen ganz, ganz wenig Ausnahmen von hochkomplexen Fisteln, wo ein hohes Risiko besteht, dass das nicht gut heilt. Da kann das mal nötig sein, dass die Patienten auch mal nicht normal essen, aber das ist eine ganz große Ausnahme.
Das heißt, ich brauche kein Apfelmittel, was den Stuhl weich macht, damit er besser durchgeht. Ich esse ganz normal.
Da raten wir unseren Patienten explizit ab davon, weil auch nach einer Hämorrhoidenoperation, einer Fisteloperation, wenn eine Wunde da ist am After, ist es immer besser, du hast einmal am Tag geformten Stuhlgang,
ja,
als du nimmst so einen Stuhlweichmacher und hast achtmal am Tag so einen schmierigen Stuhl und musst jedes Mal die Wunde reinigen hinterher.
Ja,
aus Sorge vor den Schmerzen machen das viele Patienten und wir müssen das denen aktiv ausreden, dass die die Stuhlweichmacher nicht nehmen.
Das machen wir noch anders. Wir geben, und da haben wir vielleicht am Anfang mal vorbeigeredet, wenn ich halt gesagt habe, wir nähen das in intrakutan, intradermal. Wenn wir beispielsweise Dammbrüche nähen, dann sind wir natürlich nicht am Rektum, nicht am Kolon, sondern wir sind in der Dammregion, dass wir da dann das Damm rekonstruieren und das wird dann intrakutan genäht. Und da raten wir immer an, Weichmacher zu geben, dass wir Laktulose mitgeben, dass die uns halt unsere Hernienreparatur, unseren Dammbruchreparatur nicht kaputt pressen.
Wir haben natürlich auch immer die Hoffnung, dass unsere Patienten die Empfehlungen zur Wundbehandlung, zur Therapie, zum Stuhlgangsverhalten umsetzen. Das geht beim Hund natürlich nur indirekt, weil der Hund, wenn der keinen Leckschutz hat, dann wird der sich an der Wunde lecken, 100%. Ja. Das ist einfach der Instinkt, der ihn dazu bringt. Und ein Hund folgt einfach dem Gefühl, wie er sich richtig verhalten soll. Und das ist ja ein ganz großes Thema natürlich. Ich habe ja bestimmt 80%, mehr als 80% meiner Patienten, die zu mir kommen, über alle Patienten gesehen, die kommen ja nicht zu mir, weil sie ein schicksalhaftes Problem haben, eine Erkrankung, die sie getroffen hat, sondern die haben ja Beschwerden aus der Folge von einem Fehlverhalten, von einem falschen Stuhlgangsverhalten. Hämorrhoidenbeschwerden entstehen ja nicht aus heiterem Himmel. Hämorrhoidenbeschwerden wie Blut im Stuhl, Juckreiz, Fremdkörpergefühl, die Schleimhaut rutscht raus, muss zurückgeschoben werden. Das passiert ja, weil Menschen ihren Beckenboden überlasten, weil die zu lange auf der Toilette sitzen, Männer gerne mit dem Handy, weil die zu viel pressen, wenn der Stuhlgang hart ist und das wiederholt dann über die Jahre. Und über die Jahre wird dann die Schleimhaut sehr stark belastet, wird gedehnt und rutscht dann, weil sie innen ja fixiert ist, festgemacht ist, rutscht die halt immer weiter nach außen. So entstehen Hämorrhoidenprobleme. Und wenn Menschen sich normal ernähren würden, geformten Stuhlgang haben, auf Toilette gehen, in 20 Sekunden Stuhlgang haben, die Haut sauber reinigen, die sehe ich nie. Die kommen nicht zu mir. Zu mir kommen nur Patienten, die, also nicht nur, natürlich, ich pauschalisiere, aber die allermeisten meiner Patienten kommen, weil sie keinen normalen Stuhlgang haben, keinen geformten Stuhlgang, dadurch Beschwerden bekommen auf der Toilette und in der Folge dann Hämorrhoidenbeschwerden entstehen. Und ein Hund, auch ein Rüde, sitzt nicht mit dem Handy auf der Wiese, bis der Stuhlgang kommt. Weder Rüden noch Mädchen pressen, wenn die Stuhlgang haben. Das ist ein Rätsel, was wir nicht so ganz verstehen, warum so viel Menschen Verdauungsbeschwerden haben, was bei Tieren, wenn keine Verdauungserkrankung, keine Pankreasinsuffizienz, keine Darmentzündung vorliegt, dann werden Tiere regelmäßig Stuhlgang haben. Warum ist es so? Hat es was mit Bewusstsein zu tun? Warum haben Hunde kein Reizdarmsyndrom? Wissen wir nicht. Das hat sicherlich was mit Bewusstsein zu tun, aber da sind wir natürlich ganz am Anfang von der Forschung. Wir sprechen ja bei Menschen von der Darm-Hirn-Achse. Gibt es sowas bei Tieren auch? Von der Verbindung zwischen dem Gehirn und dem Darm, wo ja sowohl auf neuronaler Ebene über Nervus vagus als auch über Hormone ja ein Austausch in beide Richtungen stattfindet. Der Darm spricht mit dem Gehirn, das Gehirn spricht mit dem Darm. Und so wird Verdauung gesteuert, eben auch durch das Gehirn und auch durch Bewusstsein. Was da genau passiert, wissen wir nicht.
Dazu kann ich zwei Sachen vielleicht sagen. Mein Urologe hat mal zu mir, ich war vor ein paar Wochen aus Anlass da, sagte, Pinkeln ist Kopfsache. Würdest du das auch sagen, Ingo, als Proktologe?
Also Verdauung ist...
Also nicht Pinkeln, sondern...
Verdauung ist auch Kopfsache. Ich habe ja sehr, sehr viele Patienten, die Verdauungsbeschwerden haben. Und sagen, ja, ich habe halt immer so wechselhaften Stuhlgang. Ich habe immer so viele Blähungen. Oder ja, ich muss halt pressen, mein Stuhlgang ist so hart. Da sage ich, ja, muss aber nicht. Weil irgendeine Ursache gibt's ja. Viele Patienten kommen zu mir und erzählen mir, als ob das ein Urteil wäre. Ja, ich habe halt so einen empfindlichen Darm. Ja, okay, aber wenn dein Darm empfindlich ist, dann kümmere dich dann drum. Da müssen wir doch rausfinden, warum ist der Darm so empfindlich? Ist es stressbedingt oder ist es ernährungsbedingt? Trinkst du zu wenig? Verträgst du kein Brokkoli oder kein Dinkelbrot? Oder trinkst du zu viel Kaffee? Ist Alkohol nicht gut für dich? Das kann man doch rausfinden. Und niemand, der Verdauungsbeschwerden hat, muss sich damit abfinden und das einfach akzeptieren. Ja, ich habe halt meinen Reizdarm. Nee, Reizdarm ist keine Diagnose. Reizdarm ist ein Wort, was Ärzte erfunden haben, weil Patienten Beschwerden haben und man kann es nicht richtig fassen. Man weiß nicht, was dahinter steckt. Reizdarm heißt nicht, der Darm ist gereizt. Reizdarm Das ist eine offizielle medizinische Diagnose, die ist aber dadurch definiert, dass Menschen an mehr als 3 Tagen in der Woche mehr als 3 Stuhlgänge haben, ohne dass sie das kontrollieren können oder steuern können durch die Ernährung. Oder dass sie an weniger als 3 Tagen in der Woche Stuhlgang haben, dass sie eine Verstopfung haben, ohne dass man eine andere Ursache dafür findet. Und dann darfst du die Diagnose Reizdarm geben.
Ich würde gleich noch, zu dir, Max, eine Sache. Kopf, Darm bei Tieren. Ich kann meiner Hündin sagen, mach ein Häufchen und dann macht die das.
Ja, weil die ja gewisserweise konditioniert ist. Aber ich möchte ja fast sagen, wir Menschen sind ja auch dahingehend konditioniert, dass wir zu bestimmten Zeiten auch aufs Klo gehen.
Da bist du ein glücklicher Mensch, wenn du das kannst. Weil ja. Zu mir kommen Patienten, denen geht es ganz, ganz anders. Die haben überfallartig Stuhlgang. Die sagen, wenn ich sage, ja, machen Sie die Wunde zum Beispiel nach dem Stuhlgang gut sauber. Wenn du dann einmal morgens nach dem Kaffee 7:30 Stuhlgang hast zu Hause und den ganzen Tag nicht mehr, dann ist es einfach. Aber die meisten Menschen, die sagen ja, wenn ich dann auf Arbeit bin, wie soll ich das machen? Die haben 3-4 Mal am Tag Stuhlgang, unregelmäßig, okay. Breiigen Stuhlgang, viel Blähungen, haben das Gefühl, sie müssen sich mehrfach am Tag reinigen. Das ist zumindest bei meinen Patienten, die morgens 7:30 Stuhlgang haben und keine Probleme, die kommen ja nicht zu mir. Die kommen vielleicht zur Darmspiegelung, ja. Aber sonst sehe ich die ja nicht. Aber meine Sprechstunde ist halt voll mit Patienten, die durchaus Probleme haben mit dem Stuhlgang. Und da ist eben Ernährung ein wichtiger Faktor. Natürlich ernähren wir uns nicht gesund. Was gesunde Ernährung ist, weiß jeder. Das ist eine pflanzenbasierte, ballaststoffreiche Kost, viel trinken, viel Bewegung. Das ist einfach.
Aber
die meisten Menschen setzen es halt nicht um, weil die Ernährung ist ja nicht nur Kalorienaufnahme, so wie Sex ja nicht nur der Fortpflanzung dient. Viele machen das sogar nur, weil sie Spaß dran haben. Und genauso essen Menschen Nahrungsmittel nicht, weil sie sich jetzt ernähren müssen oder weil es gesund für sie ist. Da gäbe es keine Lebensmittelindustrie, sondern Menschen essen bestimmte Nahrungsmittel, weil sie sich belohnen wollen, weil sie was kompensieren wollen, weil es einfach Spaß macht. Und das sind halt häufig Nahrungsmittel, die dann auch nicht so gesund sind. Und der Körper toleriert es, kommt damit lange Zeit klar, aber irgendwann wird es halt mal zu viel. Und dann musst du die Menschen mal abholen und sagen, ja, nur Döner, Pizza und Burger und 1,5 Liter Cola am Tag. Es ist halt jetzt nicht so die Kost, für die der menschliche Körper gebaut ist. Und es gibt Menschen, die erstaunlicherweise damit gut zurechtkommen. Aber gesund ist es halt nicht. Und irgendwann, dann meldet sich der Körper. Und dennoch ist bei meinen Patienten mit Verdauungsbeschwerden sicherlich bei der Mehrzahl der Stressfaktor der wichtigere Faktor. Das sind Menschen, die Stress haben und den nicht verarbeiten können. Das ist ein Resilienzproblem, also ein Stressverarbeitungsproblem. Ist auch nicht damit getan, dass ich denen dann sage, ja, sie müssen halt ihren Stress reduzieren. Das ist wie wenn du einem Patienten mit Rückenschmerzen sagst, ja, sie müssen halt Rückenschwimmen gehen. Und dann sage ich, wie soll ich das hinkriegen? Wo ist überhaupt das nächste Schwimmbad? Das heißt, Stressvermeidung, das geht ja nicht, wenn du selbstständig bist oder wenn du Kinder zu Hause hast. Das geht eher um Stress. Verarbeitung, Stress, Resilienzaufbau, genau. Und das ist natürlich ein Riesenthema und das ist Überschrift Darm-Hirn-Achse. Das ist keine psychische Erkrankung. Es bedeutet einfach, deine persönliche Entspannungssituation, Stresssituation hat einen Einfluss auf deine Verdauung.
Max, wir haben gerade was über Ernährung gehört bei Menschen. Hast du schon mal Patienten, wo du erkennst, der Hund, die Katze wird einfach falsch ernährt und deshalb haben die, ich sag mal, Verstopfung oder Durchfall oder?
Also dadurch, dass ich natürlich jetzt in Chirurg bin, sehe ich das weniger, aber unsere Gastroenterologen haben natürlich viele, viele Patienten, die einfach auch Allergien haben. Ja. Und dann hast du natürlich relativ viele gastroenterologische Probleme damit, ne? Durchfall und oder was wir dann auch oft haben, ist diese sogenannte IBD, die Intestinal Bowel Disease. Und das wird dann auch, muss ja auch behandelt werden. Und die kommen aber dann eigentlich über die Gastroenterologie rein.
Sind das Erkrankungen, die vergleichbar sind mit menschlichen Darmentzündungen? Es gibt ja bei Menschen chronische entzündliche Darmerkrankungen.
Aber Morbus Crohn beispielsweise gesagt, dass das so kompatibel wäre mit der IBD des Tieres.
Okay, verstehe.
Ja. Also ich stelle hier grundsätzlich fest, ihr benutzt eine Menge übereinstimmende Fachbegriffe. Da gibt es unfassbar viele Parallelen, das sehe ich jetzt mal so als
Aussage. Ja gut, ist ja die Humanmedizin, ja, sage ich, habe ich eingangs ja schon gesagt, das ist ja die große Schwester. Und der Eifern war ja in gewisser Weise immer mit einer gewissen Zeit hinterher.
Ja.
Und das habe ich ja schon des Öfteren auch in anderen Folgen gesagt, dass wir natürlich Dinge machen. Teilweise machen wir auch experimentell, testen wir in der Tiermedizin Sachen, die dann später in Humanmedizin eingesetzt werden. Aber der Ursprung war eigentlich immer so, dass das, was in Humanmedizin gemacht wurde, 5, 10 Jahre später dann auch ihren konventionellen Einzug in der Tiermedizin findet.
Aber wir lernen natürlich auch sehr viel von der Tiermedizin, weil es Säugetiere natürlich sehr viel länger gibt, als es Menschen gibt. Mhm. Und die Evolution ist zwar sehr schlau, ist aber natürlich auch sehr pragmatisch. Und die hat natürlich das, was funktioniert, auch gerne wiederverwendet. Und hat gesagt, dieses Konzept hier so mit Ausscheidung, Niere irgendwie, zur Entgiftung scheint mir plausibel, wenn das für niedere, einfachere Säugetiere funktioniert, warum soll man das nicht für die Menschen auch probieren?
Ja.
Und dann wurde das versucht, hat funktioniert. Und deswegen können wir natürlich sehr viele Organsysteme, die es bei Menschen gibt, gibt es prinzipiell natürlich in ganz genau derselben Weise bei Tieren. Und weil Menschen natürlich sich anders entwickelt haben, zum Beispiel aufrechter Gang, zum Beispiel sehr viel größeres Gehirn, sind natürlich bestimmte Dinge entstanden, die es bei anderen Säugetieren nicht gibt. Aber das Baukastenprinzip der Evolution, das gilt ja für Hunde, Katzen und Menschen gleichsam.
Ich würde nochmal gerne auf die Anatomie zurückkommen. Ingo, du hast eben gesagt, dass das ja bei Menschen der Schwerkraft folgen, von oben nach unten. Bei Hunden ist es ja eher waagerecht. Jetzt weiß ich aber als Hundebesitzer, wenn mein Hund sein Geschäft verrichtet, da geht er in diese typische Körperhaltung, diesen verkrümmten Rücken und ändert im Grunde in dem Augenblick auch ein bisschen die Anatomie. Der Darmausgang geht dann auch nach unten. Und das machen sie ja alle.
Gewisserweise schon, ja.
Ja, also ich zumindest habe schon nie einen Hund gesehen, der es anders macht.
Bei Hund und Katze, wenn du jetzt aber die Großtiere siehst, die
bei machen denen das nicht. Also der Hund macht das eigentlich nur, ne?
Ja.
So, und das hat ja, ich nehme an, das hat auch etwas mit dem Druck auf den Darm oder mit dem Schließmuskel zu tun. Du hast das eben gesagt, dass da so ein Muskel drumherum liegt. Mich erinnert das an diese Haltung. Der baut also eine Körperhaltung auf, der Hund, die es immer leichter oder möglich macht.
Ne? Die machen, wie wir Menschen ja auch, du korrigierst mich, aber der Hund macht ja auch eine Bauchpresse.
Ja, genau. Dass
er dadurch natürlich
erhöht er durch den Druck, um den Kot rauszudrücken.
Ja.
Der ideale Stuhlgangsprozess bei Menschen sieht so aus, dass wir geben ja das Okay, damit der Schließmuskel sich öffnen kann. Der Schließmuskel ist ja dauerhaft angespannt. Wir müssen den ja nicht zukneifen. Der ist ja die ganze Zeit von alleine angespannt. Und wir lernen als kleine Kinder den Schließmuskel dann zu entspannen und im Idealfall fällt der Stuhl dann nicht von alleine raus, aber ein sanfter Druck würde schon reichen, wenn der Stuhl gut geformt ist, dass der Stuhl seinen Weg gerade nach draußen findet. Ja. Und wenn der Stuhl eben hart ist, dann klappt es nicht, dann muss man halt drücken, was man mal machen kann, was aber, wenn man das regelmäßig macht, zu auch anatomischen Veränderungen führt. Das schädigt einfach das Bindegewebe. Und wenn der Stuhl zu weich ist, ist es auch nicht gut, weil man dann häufig sehr lange sitzen muss, auch viel drücken muss, weil man nie dieses Gefühl hat, jetzt bin ich fertig, weil ja immer nochmal breiiger Stuhlgang nachkommt. Und die Anatomie ist da natürlich anders beim Menschen, eben weil der Darm senkrecht steht und natürlich das eine sehr, sehr wichtige Errungenschaft war im Laufe der Evolution, den Darm trotzdem dicht zu halten, weil es ja was extrem Entwürdigendes ist, wenn man einfach unwillkürlich Stuhl verliert. Das möchte ja
wollen
tatsächlich. Vögel machen das ja. Ich weiß nicht, ob sie es aus Spaß machen, wenn sie über Autos sitzen, dass sie dann gerne auf Cabrio-Dächer auch sich entleeren. Aber die haben ja keinen klassischen Darmausgang, wie Menschen oder Hunde den haben, sondern die haben halt ihre Kloake, wenn die voll ist, geht's halt raus.
Ja.
Also, aber dazu nochmal eine Frage. Ich war viel in Asien, auch in den 70er Jahren schon, als das noch nicht ganz so komfortabel da war. Was mir damals aufgefallen ist, später auch in Südfrankreich, dass die diese typischen Hockklos oder Loch im Boden, daneben zwei so geriffelte Flächen, wo du mit den Füßen drauf gehst, meistens mit Schuhen, wenn du klug bist, dann bist du ganz in die Hocke gegangen. Und dann hat mir mal irgendein Mediziner gesagt, das ist die beste Form, um den Darm zu entleeren. Ist das so?
Ich denke, dass diese Löcher einfach das die einfachste Toilettenform sind, die sich vorstellbar ist. Irgendwann war mal klar in der Steinzeit, das ist nicht gut, wenn man einfach irgendwo seinen Stuhl entleert in der Höhle, sondern besser ist es, der ist irgendwo, wo er dann auch weg ist. Und dann hat man halt ein Loch gegraben und eine Höhle gegraben und hat ein Loch gelassen und hat sich da drüber gestellt. Und irgendwann ist es natürlich aufgefallen, vielleicht ist es bequemer, wenn ich nicht so schnell bin, wenn ich auch sitzen kann dabei. Und damit der Stuhl rauspasst, muss in dem Sitz natürlich ein Loch sein. So ist die Toilettenschüssel erfunden worden. für die Anatomie ist es tatsächlich besser, wenn der Winkel relativ hoch ist, der gebildet wird. Also wenn du in der Hocke bist.
Heißt das möglichst tief in der Hocke? Oder wenn ich so sitze wie jetzt hier?
Wenn du so sitzt, dann machst du ja denselben Winkel, wenn du deine Beine auf den Hocker stellst.
Ja, genau.
Viele Patienten oder Menschen stellen ihre Beine ja auf den Hocker, der vor der Toilette steht. Ja. Weil dann der Winkel, der sogenannte Anorektalwinkel, wird dann optimiert und der Stuhlgang funktioniert leichter. Das hilft vielen meiner Patienten. Die fragen mich dann, soll ich so einen Hocker nehmen? Da sage ich, ja, probieren Sie es aus. Wenn es leichter geht dadurch, dann ist es gut. Es hat einen zweiten Vorteil, wenn du so in der Hocke bist, über einem Loch im Boden, dann sitzt du da nicht eine Stunde, sondern bist du froh, wenn es rum ist.
Ja, klar, das muss schnell gehen.
Und das war sicherlich nicht der Grundgedanke bei der komplexen Entwicklung dieses Lochs im Boden, aber es ist halt ein Vorteil, weil es verhindert, dass man lange auf der Toilette sitzt. Und das ist halt gerade bei Männern die häufigste Ursache von Hämorrhoidenbeschwerden, wenn man einfach lange sitzen bleibt auf der Toilette.
Im Grunde ist es auch hygienischer, weil du mit dem ganzen Bereich unten nichts berührst.
Ja,
ist so. Ne? Ist also freischwebend sozusagen.
Ja. Darfst nur kein Kreuzbandproblem haben, weil sonst kommst du wieder schlecht hoch.
Dann hast du, da kommst du. Also, aber diese Kopf-Darm-Verbindung, das ist ein Thema, das finde ich hochinteressant. Ich weiß von Menschen aus meinem Umfeld, wenn die in eine aufregende Situation kommen, also muss doch nicht mal Stress sein, sondern aufregend im weitesten Sinne, dass sie das sofort im Darm merken und dass bei denen sich sofort Stuhlgang ankündigt. In Form von Durchfall oder auf jeden Fall, sie müssen sofort ihren Darm entleeren. Also gibt es doch da eine Verbindung.
Ja, der Volksmund weiß es schon lange. Es ist, wenn du was erlebst, was dich belastet, da gibt es die Redewendung, das muss ich erstmal verdauen.
Ja.
Wo oder kommt das
schlägt
her?
Mir auf den Magen.
Das schlägt mir auf den Magen.
Ja.
Oder wenn man verliebt sich, man hat Schmetterlinge im Bauch.
Ja.
Also es entsteht ja ein Gefühl im Bauch aufgrund eines Erlebnisses, was zweifellos im Gehirn entsteht und nicht im Bauch.
Ja.
Also die Verbindung, die gibt's, das ist unstrittig. Wie genau das funktioniert, wie man die steuern kann, warum es zu einer Dissoziation kommt, also zu dem Verlust der direkten Verbindung von Darm und Gehirn, sodass das alles nicht wie bei Hunden einfach funktioniert, wie es halt funktionieren soll und biologischer Prozess, Toilettengang abgeschlossen. Sondern warum diese ganzen Verdauungsbeschwerden entstehen, das wissen wir alles nicht. Wir versuchen da viel zu messen natürlich. Wir versuchen Mikrobiomanalytik, wir versuchen Hormone zu messen. Wir versuchen Nahrungsmittel auf Giftstoffe, auf Allergene zu untersuchen. Das ist aber alles wiederum sehr mechanistisch gedacht. Das ist alles richtig und alles gut, wenn wir die Mechanismen verstehen. Aber was wir halt nicht messen können, ist, wie die Psyche und das Bewusstsein auf den Darm einwirken und andersrum. Andersrum zum Teil weiß man, zum Beispiel, dass das Mikrobiom sehr stark verändert ist, zum Beispiel bei Menschen, die unter einer Depression leiden, weil das im Darm der große Teil des Serotonins produziert wird, was wir brauchen. Wenn zu wenig Serotonin da ist, dann neigt man dazu, eine Depression auszubilden. Aber auch das in Korrelationen. Man weiß das. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwo ein Defekt ist und deswegen sind die falschen Bakterien im Darm und deswegen gibt es zu wenig Serotonin und da werde ich halt depressiv. Das ist natürlich alles wesentlich komplexer. Aber die Korrelation ist definitiv da. Wir wissen, dass die Verbindung da ist. Und da gibt es eben jetzt verschiedene Ansatzpunkte in der Untersuchung des Mikrobioms, in der Suchung der Hormone, aber eben auch in psychologischer Hinsicht rauszufinden, okay, wie kann ich das Ganze beeinflussen? Und wenn dein Problem ein Stressverarbeitungsproblem ist, dann brauche ich dich nicht zum Ernährungsberater schicken. Dann musst du lernen, mit deinem Stress besser klarzukommen.
Max, es gibt unzählige Witze darüber, dass sich Hundebesitzer oder ein Ehepaar, was einen Hund hat, mehr darüber unterhält, ob der regelmäßig Stuhlgang hat oder nicht, als über andere Dinge. Ne? Das ist die zentrale Frage des Tages ist, hat der Hund heute seinen Haufen schon gemacht? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Hunde ganz extrem abhängig von der Ernährung entweder ein, zwei, dreimal machen. Ich merke das bei meinem, wenn der Trockenfutter kriegt, dreimal am Tag, so einen Haufen halte ich für schwierig. Fütter ich den mit purem Fleisch, was ich manchmal mache, untergegartes, einmal am Tag. Hängt das wirklich mit der Konsistenz des Futters zusammen oder wie ist
sicherlich,
das bei den
klar. Tieren? Ja? Das hängt auch damit zusammen und das hatten wir ja auch schon mal im Podcast beispielsweise,
ja.
Worauf ich vielleicht auch gleich in Inge noch ein paar Fragen hätte, ist ja, wenn wir auch Dysbakterien haben, dass wir halt auch Kottransplantationen machen.
Ja.
Und das hängt natürlich damit, wenn du halt einfach eine falsche Flora dann da hast und die kann sich aufgrund verschiedener Vorerkrankungen dann bilden. Dann kann das natürlich dadurch auch vorkommen. Und gerade wenn du, was ich gesagt habe, mit Allergikern, wenn du halt Allergiker hast, die dann vorgestellt wurden, weil sie halt die ganze Zeit Durchfall oder Diarrhea haben, die, ja, die haben halt diese große Problematik.
Wie ist das bei Menschen? Einmal am Tag normal, dreimal die Woche mindestens? Ingo, was würdest du sagen?
Normal ist, wenn dir der Stuhl keine Probleme macht. Aber bei Menschen gibt es natürlich dasselbe. Wenn du dich nur von Fleisch ernährst, wenn du Rumpsteak isst und keine Kohlenhydrate dazu, dich stark proteinbasiert ernährst mit wenig Kohlenhydraten, dann wirst du in aller Regel einen geformten, festen Stuhl haben. Das ist
und wenig. Relativ
wenig.
Ist ja weil wenig Fleisch, Masse da.
Genau,
ja.
Weil Fleisch hat ja sehr wenig Ballaststoffe. Deswegen ist eine reine Fleischdiät jetzt auch nicht so ideal. Auch wenn man Paleo-Diät bevorzugt, ist es natürlich jetzt nicht gut, sich nur von Fleisch zu ernähren. Für die Tiere sowieso nicht, aber eben auch für die Menschen nicht. Aber natürlich hat die Ernährung einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Stuhlkonsistenz. Und viele Menschen betrachten ja die Ernährung, wie sie sie gelernt haben als Kind, als unveränderlich. Da muss man eben morgens ein Marmeladebrot essen. Nee, muss man nicht. Man kann morgens 4 Rühreier zum Frühstück essen oder man kann Porridge essen, was ja jetzt modisch geworden ist. Nicht mehr Porridge oder nicht mehr Haferschleim. Heute sind es ja Oats oder eben Porridge, was natürlich wesentlich cooler
klingt. Besser.
Als Haferschleim zum Frühstück. Und natürlich ist es wichtig herauszufinden, was für mich persönlich gut ist, damit ich geformten Stuhlgang habe. Geformter Stuhlgang, der problemlos rauskommt, das ist der grüne Haken von deinem Darm, da sagt der Ingo, alles richtig gemacht.
Macht ihr denn, was ich eben gefragt habe, auch Kottransplantation?
Das ist auch ein Gebiet, wo geforscht wird, wo es nicht viele sichere Daten gibt, wo es aber sehr viel tatsächlich spannende Daten gibt. Wo es gesichert ist, ist, wenn du eine schwere Darmentzündung hast, eine pseudomembranöse Colitis, also infolge von einer Antibiotikagabe, kann sich der Darm extrem stark entzünden und das Mikrobiom ist völlig zerstört, kommt durcheinander. Da kann das lebensrettend sein, eine Stuhltransplantation zu machen. Gibt nicht viele Kliniken, die das machen. Das fängt schon damit an, dass es keinen definierten Stuhl gibt, der gut ist. Man weiß zwar, dass es Bakterien gibt, die gut sind für den Darm, andere nicht so. Aber von den 5000 Bakterienstämmen, die so prinzipiell im Darm leben können, hat jeder von uns zwischen 150 und 180 Bakterienstämme, die aber bei dir anders sind als bei mir.
Ja, klar.
Deswegen macht die Mikrobiomanalytik, die viele Menschen ja machen für teuer Geld, keinen Sinn, weil es völlig egal ist, ob du jetzt ein bisschen mehr Bifidobakterien hast oder ein bisschen mehr Lactobacillen. Beides wichtige Bakterienstämme, aber es gibt so viele Faktoren, die bestimmen, was von dem einen mehr da ist, vom anderen weniger. Das ist nicht so, dass du sagen kannst, ja, jetzt nehme ich halt mal Bifidobakterien extra dazu und als Probiotika und dann wird alles gut. Ja. So einfach funktioniert es nicht. Natürlich ist es so, dass, Beispiel, du machst eine Darmspiegelung, musst vorher das Abführmittel trinken, dann ist der Darm nicht steril, sind ja weiterhin Bakterien da. Als guter Starter, damit 3 Tage nach der Darmspiegelung das Mikroben wieder aufgebaut ist. Aber natürlich sind ein Großteil der Bakterien raus. Und da fragen mich viele Patienten, ja, soll ich jetzt so ein Darmaufbaupräparat nehmen? Verkauft ja die Apotheke, so nach der Darmspiegelung hier super Probiotika, wissenschaftlich zusammengestellt für nur 130 Euro. Kannst du dir sparen, weil die Bakterien finden schon ihren Platz. Ja. Wenn du gesund bist als Mensch, wenn deine Verdauung funktioniert, dann ist in 3 Tagen das wieder aufgebaut. Und wenn du das Mikrobiom unterstützen willst, dann isst du fermentierte Lebensmittel, also Sauerkraut, Kimchi ist natürlich gut, Kefir, Buttermilch, für die Lactobacillen natürlich ganz normale Vollmilch ist gut, Joghurt. Und das reicht vollkommen aus. Ballaststoffreiche Kost, ausgewogen und dann der Körper macht es schon selber. Der Körper braucht nicht die Hilfe von uns, die wir ja nur einen Bruchteil davon verstehen, wie das überhaupt funktioniert. Wir müssen dem Darm nicht sagen, was er machen soll. Das weißt du schon von alleine. Wir müssen ihm halt die Bedingungen schaffen, dass er sich das, was er braucht, auch nehmen kann. Und deswegen ist halt eine ausgewogene, pflanzenbasierte Kost einfach gut. Und niemand braucht nach der Darmspiegelung einen speziellen Darmaufbau. Das ist vielleicht für den Kopf gut, aber der Darm braucht es nicht.
Ja, wir machen das ja auch nicht prophylaktisch. Wir machen das ja, was wir, glaube ich, vor 2 oder 3 Podcasts mal besprochen haben, wenn wir wirklich tiefgreifende Entzündungen im Darmtrakt hatten. Weißt du, wenn wir Colitidien haben, oder wenn wir eine Giardiose haben, dass also wirklich die Flora völlig kaputt ist, dann machen
wir
das.
Die
und die Stuhltransplantation ist schon eigentlich ein spannendes Gebiet. Wenn du jetzt so eine schwere Erkrankung kriegen würdest und du bräuchtest danach eine Stuhltransplantation, dann wäre der beste Stuhl halt dein eigener.
Ja.
Der von vor der Erkrankung.
Aber
ob dir mein Stuhl dann wirklich helfen würde, wissen wir nicht.
Ja.
Weil es kann sein, dass für den Darm überhaupt nicht gut ist, dass sie das gar nicht annehmen kann. Ja. Also müssten wir eigentlich jedes Jahr eine Stuhlprobe von uns wegfrieren,
ja,
und die immer wieder austauschen, damit wir, wenn wir wirklich mal eine brauchen, unseren Stuhl von vor einem Jahr kriegen. Das wäre das Beste, um deinen Darm wieder aufzubauen. Ja. Aber so jetzt eine Stuhlbank, dafür vielleicht, das wäre vielleicht eine Geschäftsidee, das könnte ich vielleicht aufbauen. Aber bisher gibt es das
in nicht. In der Tierklinik gibt es das.
Wir haben eine Kotbank.
Und gute Erfahrungen damit gemacht.
Ja.
Ich muss nochmal zurück zur Ernährung. Was machen bestimmte Dinge bei mir da in der Verdauung? Also ich sage mal ein Beispiel, Spinat. Oder zum Beispiel dieses Zeug, was in schwarzen Nudeln drin ist, also vom Tintenfisch. Oder getrocknete Pflaumen. Was ist daran Besonderes, was die Verdauung auch von der Farbe her oder von der Problematik her, also entspannt? Was sind das für Stoffe? Sind das besondere Ballaststoffe oder?
Alles, was du als Mensch aufnimmst, der Kontakt zur Außenwelt, geht über zwei Organe, geht über die Haut und über den Darm.
Ja.
Du kannst nicht über Knochen was direkt aufnehmen, weil eben kein Knochen Kontakt zur Außenwelt hat. Das geht nur über den Darm oder die Haut. Und alles, was du an Nährstoffen brauchst, wird definitiv für den Darm aufgenommen. Und deswegen ist der Darm so aufgebaut, dass er sich das aus dem, was du isst und trinkst, rausholt, was er braucht. Ein Teil bleibt im Darm. Es gibt auch Dinge, die aufgenommen und dann aber wieder ausgeschieden werden, nachdem sie verarbeitet wurden. Und wir können versuchen, das zu messen. Zum Teil können wir das. Wir können es aber natürlich sehr viel leichter wahrnehmen, indem wir zum Beispiel sehen, dass die, jetzt Spargelzeit, den Spargelgeschmack macht, die Asparaginsäure, die wird eben über den Urin ausgeschieden. Das heißt, du wirst immer riechen beim Wasserlassen, ob du am Tag vorher Spargel gegessen hast.
Mhm.
Und du verdaust die Farbe nicht, die in roter Beete drin ist. Viele Menschen waren schon bei mir und waren voll verängstigt, weil sie so viel Blut im Stuhl hatten, hat aber einfach nur rote Beete gegessen. Wenn du gern scharf isst, das Capsaicin, was die Schärfe vermittelt.
Zweimal Spaß dann.
Genau, das wird nicht verdaut, sondern die Menschen spüren das natürlich im Gaumen, spüren das dann aber auch, sobald wieder Schleimhaut auftaucht, die Schmerzfasern hat, nämlich im Afterbereich, da merkst du das wieder. Und deswegen ist das, der Spruch stimmt einfach, man hat zweimal was davon, das ist so. Mir gefällt das Bild besser, wenn du in deinem Auto sitzt, dann überlegst du ja auch nicht, ja, welcher Zylinder muss ich jetzt bewegen oder wo findet gerade der Ladeaustausch im Akku statt? Was macht der Gleichrichter gerade? Das interessiert dich ja nicht. Du weißt, wenn ich aufs rechte Pedal trete, wird das Auto schneller. Wenn ich das Pedal loslasse und wenn ich auf die Bremse trete, wird es langsamer. Und wenn du Auto fährst, ist es gut, wenn du dich darauf konzentrierst und nicht überlegst, was passiert jetzt gerade im Motor eigentlich. Das ist völlig uninteressant. Wichtig ist, dass das Auto fährt. Und genauso ist bei der Verdauung. Du musst nicht verstehen, warum du Spinat verträgst oder nicht verträgst. Ob du Brokkoli gern isst oder nicht, ist völlig uninteressant. Wichtig ist, wenn du es gerne isst, dann tu das. Wenn du es verträgst, ist wunderbar. Kann sein, deine Frau verträgt es nicht. Dann einigt ihr euch beim Abendessen nicht auf Brokkoli. Sondern sie isst dann was anderes.
Also die Nachricht ist, jeder reagiert anders auf die
Lösung. So ist es. Es gibt Menschen, die nun mal Kaffee vertragen, andere nicht. Manche können Rosenkohl essen, anderen wird es beim Gedanken schon übel. Und das ist so. Natürlich kann man dann versuchen, da ein Protein zu messen oder irgendein Gen zu bestimmen, was das vielleicht kodiert. Auch interessant, aber für dich im Alltag natürlich nicht interessant.
Also du hast gerade angesprochen, wenn ich Spargel gegessen habe, rieche ich das. Ich habe vor ein, zwei Jahren mal zu meinem großen Erstaunen erfahren, dass das nicht für alle Menschen gilt. Es gibt Menschen, bei denen riecht der Urin nach Spargel nicht. Deshalb hast du eine Ahnung, wie das, also mein Hund frisst fast alles, der wird auch Spargel fressen. Ob danach sein Pipi nach Spargel riecht?
Das ist eine gute Frage, da müsste ich...
Feldversuch. Müsste mal mit der Nase mal rangehen.
Ja.
Also wir sind jetzt hier knapp 40 Minuten, 45 Minuten. Ja. Ich finde es absolut faszinierend, ihr beide miteinander. Das ist schon eine tolle Ergänzung.
Ja.
Wir haben ja nur die Oberfläche angerissen.
Ja,
wir könnten ja
auch
stundenlang sprechen.
Auch mal jetzt noch irgendwelche Fragen von Ingo an Max oder von Max an Ingo, die ihr unbedingt schon immer mal stellen wolltet.
Also ich werde meinen Hund, wenn ich heute Abend nach Hause komme, mit anderen Augen sehen.
Ja, kann ich also nicht von meinem Hund behaupten, aber ich werde die Menschen mit anderen Augen sehen.
Also dann würde ich sagen, das sind zwei wunderbare Schlusssätze. Ingo, dein Podcast Arsch voll Wissen können wir nur empfehlen.
Definitiv.
Unseren sowieso.
Ja.
Die Tierklinik heißt er.
Der Podcast.
Ja, der Podcast. Und also ich finde das Gespräch mal wieder ein Highlight.
Ja.
Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Ich möchte mich auch bei euch beiden bedanken und verbleibe mit wie immer besten Grüßen in die Republik.